Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Weiter geht's mit Lilly Hanssons Elmsfeuer in einer ungekürzten Lesung von Richard Barenberg.
Es mussten Jahrzehnte vergangen sein, Jahrhunderte, die gesamte Ewigkeit. Langsam tröpfelte Licht in die Finsternis seines pulsierenden Schädels. Vorsichtig öffnete Johnny die Augen. Waren das Schmerzen? Unerträgliche Schmerzen. Sein Kopf dröhnte. In seinen Ohren klingelte es. Ein unausgesetztes, penetrantes Klingeln? Kurz, lang. Kurz, kurz, lang. Sein Telefon. Der Rufton seines Telefons. Er schlug die Augen auf. Ein weiterer stechender Schmerz durchfuhr ihn, als das Tageslicht ungefiltert auf seine Netzhäute traf. Er spürte eine Hand auf seiner Wange und bemühte sich, seine nächste Umgebung zu fokussieren. Jemand war dicht neben ihm, beugte sich über ihn. Nicht mehr als ein Schatten zunächst, der nach und nach an Kontur gewann. Lorna. Lorna war bei ihm und streichelte sein Gesicht. Er versuchte zu sprechen, es gelang ihm nicht. Es kam nur ein rasselndes Stöhnen. Lorna legte ihm ihren Zeigefinger auf die Lippen. »Sch«, flüsterte sie, »nicht sprechen.« Er röchelte erneut. »Bitte hören Sie einmal auf mich, Herr Doktor, nicht sprechen.« Sie lächelte, und Johnny durchlief eine Welle des Glücks. »Es geht mir gut, dank Ihnen, Dr. Elm. Dank dir, Johnny.« Wieder strich sie ihm mit der Hand zärtlich durch das Haar. Er versuchte, den Kopf zu heben. Die Schmerzen nahmen ihm den Atem. Das Telefon klingelte immer noch, oder schon wieder. Lorna schien es nicht zu hören. Sie zog einen kleinen Stoffbeutel hervor und entnahm ihm ein paar rostbraune, getrocknete Blätter. Eines davon steckte sie sich in den Mund, kaute darauf herum und ließ den so gewonnenen Saft in ihre Hand laufen. Anschließend rieb sie damit Johnnys Gesicht ein. Es brannte. Bei jedem anderen Menschen hätte er diese Prozedur abstoßend gefunden. Von Lorna ließ er sie sich gefallen. Als der gesamte Inhalt ihrer Handfläche gleichmäßig auf seiner Haut verteilt war, ließ sie von ihm ab und wartete. Keine Minute später spürte Johnny, wie die Tinktur ihre Wirkung entfaltete. Das Pochen in seinem Schädel verebbte und die Schmerzen ließen nach. »Diese Frau ist eine Zauberin«, dachte er, und hatte mit einem Mal nur noch ein Bedürfnis, tief und fest zu schlafen. Gleich hier, auf der menschenleeren Straße, auf der man ihn vor kurzem beinahe totgeschlagen und Lorna … Sein Hirn brachte es nicht über sich, den Gedanken zu Ende zu führen. Schlafen. Einfach nur schlafen. Das war alles, was er wollte. Wäre dann nur nicht das Klingeln des Telefons gewesen? Er erhob sich mühsam. Die Schmerzen waren kaum noch zu spüren. Da war nur Erschöpfung. Wo war dieses nervtötende Handy? Da vorne lag es. Auf allen Vieren kroch er zu der schäbigen Hauswand, griff nach dem Smartphone, das im feuchten Schmutz des Rinnsteins vibrierte, und nahm ab. Als das gelbe Taxi mit dem Lorna sicher zurück zum Hafen gelangen würde, um die Ecke verschwunden war, atmete Johnny tief durch. Noch war er viel zu durcheinander, um in Gänze erfassen zu können, was sie soeben erlebt hatten. Seine Erfahrung sagte ihm, dass dies viele Jahre, vielleicht sogar sein ganzes Leben in Anspruch nehmen würde. Im Moment blieb ihm für Reflexionen keine Zeit. Mouchon, denn er war der Anrufer gewesen, hatte ihn an eine U-Bahn-Station auf der Lower East Side bestellt. Um diese in der befohlenen halben Stunde zu erreichen, musste Johnny sich ziemlich beeilen. Für ein weiteres Taxi war kein Geld mehr da. Was blieb ihm also übrig, als in den Untergrund zu steigen? Sein zugegebenermaßen veralteter Reiseführer führte die New Yorker U-Bahn ausdrücklich nicht auf der Empfehlungsliste. Warum dies so war, bekam Johnny nun am eigenen Leib zu spüren. Es war eng, heiß und stickig in den Waggons. Immer wieder fiel im Abteil das Licht aus. Die Mitreisenden starrten ausdruckslos vor sich hin, stets darum bemüht, niemandem direkt in die Augen zu sehen. »Vermeiden Sie Blickkontakt«, das hatte ebenfalls im Reiseführer gestanden. »Der New Yorker wird dies als Aggression verstehen und entsprechend reagieren.«
»Vielen Dank, Reiseführer. Dann haben wir bei unseren drei Angreifern vorhin ja alles richtig gemacht.
dachte Johnny sarkastisch, als er eingeklemmt zwischen einer fetten Mutter mit ihren drei fetten Kindern und einem wirr vor sich hinbrabbelnden Freak stand, der aus unerfindlichen Gründen einen Kindersarg in Form eines Rennwagens mit sich führte. Niemand schien daran Anstoß zu nehmen. Hauptsache kein Blickkontakt. Nach einer gefühlten Ewigkeit hielt die Bahn rumpelnd an seiner Zielstation. Es blieb lediglich eine Minute bis zur vereinbarten Zeit. Als er die steile Treppe zum Ausgang hinaufstieg, merkte Johnny, wie schwach er war. Seine Wunden und die starken Schmerzen waren dank Lornas Heilkünsten kaum mehr der Rede wert. Seine volle Körperkraft aber hatte er bei weitem nicht zurückgewonnen. Seine Knie zitterten und sein Lungenvolumen war das eines alten Mannes. Mit der rechten Hand stützte er sich am Treppengeländer ab. Die Houston Street, auf die er nun hinaustrat, war genauso dicht bevölkert wie alle Hauptstraßen, die er bis jetzt kennengelernt hatte. Achtlos rannten die Leute an ihm vorbei, die Augen geradeaus, ihr Ziel fest vor Augen. Wo war sein Ziel? Wo war Moussant? Die Geräusche um ihn herum machten Johnny benommen. Da, da vorne stand Moussant. Er erkannte ihn sofort an seiner Ausgehuniform. Moussant sah, während Johnny sich einen Weg zu ihm bahnte, mehrmals auf die Uhr. Als Johnny ihn erreichte, war er sichtlich erleichtert. Wortlos zog er ihn mit sich fort. Die Zeit schien zu drängen, wieder einmal zu drängen. Mehrere Minuten stürmten sie eine Straße hinab Richtung East River, kreuzten nach einiger Zeit die Delancey Street und verloren sich dann in einem Gewirr von Nebenstraßen, bis Johnny keine Ahnung mehr hatte, wo sie sich befanden. Fortwährend streifte Moussant seine Uniformjackenmanschette zurück und sah auf die Uhr. Was sie diesmal vorhatten, war ihm auch jetzt nicht zu entlocken. Statt einer Antwort erhöhte er lediglich weiter das Tempo. Johnny war nicht entgangen, dass sich der Stoff unter Moussants rechtem Arm auffällig wölbte. Trug er eine Waffe? Er hatte genug davon, sich von diesem Mann wie ein kleines Kind oder bestenfalls ein Lakai behandeln zu lassen. Als Moussant wenig später abrupt in einen dunklen Hauseingang abbog, nahm er seinen ganzen Mut zusammen und sagte, »Dies ist vielleicht nicht der richtige Augenblick.« Moussant ging einfach weiter. Johnny gab nicht auf. »Andererseits ist dieser Augenblick so gut wie jeder andere, den wir bisher zusammen hatten.« Er holte noch einmal tief Luft und blaffte, »Verraten Sie mir endlich, was es mit diesem Wahnsinn hier auf sich hat.« Moussant verzog keine Miene. Johnny lief keuchend neben ihm her, stolperte über kaputtes Pflaster, inzwischen ohne die geringste Idee, wo sie waren. »Wie soll ich Ihnen denn helfen?« ächzte er, »wenn Sie mir nicht sagen, wobei?« Er hoffte, ein Appell an Moussants Verantwortungsgefühl würde den ersehnten Erfolg bringen. Doch er irrte sich. Moussant trieb ihn wortlos weiter vor sich her, durch enge, modrig riechende Torgänge, die in noch schäbigere Hinterhöfe führten. Johnny hörte die schrillen Pfiffe von Ratten und sah ihre widerwärtigen Schatten im Dunkel der Häuserwände entlanghuschen. Dann blieb Moussant plötzlich stehen. Auf den Hof, in dem sie jetzt gelandet waren, zeigte kein einziges Fenster. Stattdessen waren sie von vier nackten Ziegelwänden umgeben, die den Himmel hoch über ihnen in einem verschwindend kleinen Rechteck fassten. Es stank unerträglich nach Exkrementen und Verwesung. Johnny bekam keine Luft. Moussants Tempo war von ihm kaum zu bewältigen gewesen. Ihm schwindelte heftig. Mit beiden Händen stützte er sich an einem Mauervorsprung ab. Jetzt erst drehte Moussant sich zu ihm um und erklärte tonlos, »Seien Sie froh, Doktor, dass Sie nicht wissen, was ich weiß. Sie werden noch früh genug alles erfahren. Verlassen Sie sich jetzt einfach darauf, dass das, was wir tun, das Richtige ist.« Er horchte seinen eigenen Worten hinterher. Gleich darauf setzte er sich mit scharfem Ruck wieder in Bewegung. Johnny war definitiv am Ende seiner Kräfte. Willenlos torkelte er hinter Moussant her. Was blieb ihm für eine Wahl? Von dort, wo sie waren, fand er nie und nimmer alleine zum Hafen zurück. Er war Moussant hilflos ausgeliefert. In seinen Ohren schrillte es. Was würde er noch früh genug erfahren? Und was meinte Moussant mit »das Richtige«? Wofür in Himmels Namen brauchte er denn seine Hilfe? Er war kurz davor, einfach ohnmächtig zusammenzubrechen. Moussant drehte sich im Gehen zu ihm um und brummte, »Ich verspreche Ihnen, Elm, bald werden Sie erfahren, was Sie wissen wollen. Sie haben mein Wort.« Johnny starrte ihn mit abwesend verdrehten Augen an. Ohne weitere Erklärung wandte Moussant sich wieder nach vorne und kletterte über einen Geröllberg, während Johnny ihm hinterherkroch. Hinter einem Mauervorsprung zerrte er ihn plötzlich und ohne Vorwarnung in den Schatten eines Alkovens. Nervös spähte er nach draußen. Johnny zitterte am ganzen Körper. Wurden sie verfolgt? Heiser raunte Moussan in sein Ohr. »Wissen Sie, was eine Parallelzeitmondale ist?« Johnny schüttelte kaum merklich den Kopf. Vor seinen Augen tanzten Sterne. Moussan hustete gedämpft. »Es existieren ein paar Orte«, begann er. »Der, an dem wir uns befinden, ist einer davon. Da gibt es eine Berührung zwischen der Welt von heute und einer anderen, früheren. Räumlich sind sie identisch. Was sie voneinander trennt, ist allein die Zeit. Unter bestimmten Voraussetzungen und in bestimmten Momenten aber kommen diese beiden Welten in Berührung. Und man kann, wenn man weiß wo, von der einen in die andere wechseln und zu den Menschen, die dort leben, gelebt haben, in Kontakt treten.« Moussan rückte noch näher an Johnny heran und wurde gleichzeitig sehr ernst. »Auf keinen Fall aber darf man den Punkt verpassen, in dem beide Welten sich wieder voneinander lösen, sonst ist man für immer verloren.« Moussan verstummte und zog sich wieder ein Stück zurück. Das Blut in Johnnys Schädel brodelte. Er wisperte, »Und wir werden jetzt wohl in diese...« Moussan nickte. »Warum?« Erneut sah Moussan auf die Uhr und rieb sich nervös den Rippenbogen. »Das ist eine lange Geschichte«, sagte er unruhig. »Und sie hat mit Island zu tun. Das Schwert, das wir dort bekommen sollten, war... Es war für jemanden bestimmt, der in dieser Parallelzeitmondale auf uns wartet.« Johnnys Gedanken schoben sich wie in einer Autokarambolage ineinander. Das Schwert. Das Schwert, das er im Gras neben dem Geysir gefunden hatte und das nun gut versteckt im Hohlraum unter seiner Matratze ruhte, seine Matratze an Bord der Elmsfeuer. Warum hatte er Moussan nichts davon erzählt? Er wusste doch, dass dieser danach suchte. Nun war es allein seine Schuld, wenn sein Schweigen ihnen zum Verhängnis wurde. Moussan fuhr leise fort. »Derjenige wird alles andere als erfreut sein, wenn wir, ich, ihm mitteilen muss, dass das Schwert, dass wir es nicht bei uns haben.« Er stöhnte leise bei dieser Feststellung und sah sich wieder nach allen Seiten um. Johnnys Geist stand kurz vor der Explosion. Sollte er Moussan jetzt verraten, dass das Schwert bei ihm? Seine Überlegungen wurden jäh gestört. Im selben Augenblick nämlich begann die Wand neben ihnen rot zu glühen. Moussans Körper straffte sich, als habe er auf exakt dieses Zeichen gewartet. Seine Hand fuhr über die Ausbeulung im Stoff seiner Jacke. Das glimmende Rot der Wand nahm an Intensität zu, bis die Konturen der einzelnen Ziegel vollständig verschwunden waren. Ein leises Brummen setzte ein. Johnny wurde erneut schwindelig. Der Alkoven begann sich langsam zu drehen, und in jener Sekunde, in der Johnny dachte, er müsse in tausend Teile zerspringen, packte Moussan ihn grob am Kragen und stieß ihn mit voller Wucht gegen die glühende Wand. Schützend riss er die Arme vor das Gesicht. Doch statt eines Aufpralls wurde er von einem starken Sog in das Mauerwerk hineingezogen. Wenig später landete er hart auf steinigem Untergrund. Das Brummen in und um ihn war schlagartig verstummt. Reglos lag er auf dem Boden. Benommen erhob er sich schließlich und klopfte die Kleidung ab. Er stand auf nassem Kopfsteinpflaster. Moussan wartete neben ihm. »Herzlich willkommen in der Anderwelt, Doktor«, flüsterte er. Johnny sah sich um. Das war nicht der Hinterhof, den sie gerade verlassen hatten. Vor ihnen lag eine große Brachfläche. In einiger Entfernung konnte er eine Flussmündung erkennen und dahinter das Meer. Das Pflaster, auf dem er gelandet war, gehörte zum Hof einer kleinen, windschief gemauerten Karte. Es stank nach tierischen Exkrementen. Lautes Grunzen war zu hören. Bei der Karte handelte es sich offenbar um einen Stall. Einige Schweine trabten frei über das öde Gelände und suchten zwischen Geröll nach Essbarem. Wo waren sie hier? Während Johnny sich dies noch überlegte, nahm er wahr, wie Moussan erschrocken herumfuhr. Gleich darauf verspürte er einen wuchtigen Schlag gegen seinen Schädel und verlor zum dritten Mal an diesem Tag das Bewusstsein. Wie lange seine Ohnmacht angedauert hatte, war er hernach nicht zu sagen imstande. Die Uhr, die er um sein Handgelenk trug, war aus einer anderen Welt, einer anderen Zeit. Als er wieder zu sich kam, lag er rücklings in einem schwach beleuchteten Raum auf strohbedecktem Lehmboden. Die Schmerzen in seinem Kopf, Lorna hatte sie doch so virtuos daraus verbannt, waren zurückgekehrt. Stöhnend kniff er die Augen zusammen. Keinen Meter von sich entfernt erkannte er Moussant. Auch er kämpfte mit den Folgen des brutalen Überfalls. Aus einer Platzwunde auf seiner Stirn floss Blut. Johnny spähte vorsichtig umher, bemüht, sich dabei so wenig wie möglich zu bewegen. Auf einem grob gezimmerten Holzstuhl vor ihnen thronte eine massige Gestalt. Ihr Gesicht war nicht zu erkennen, weil das Herdfeuer in ihrem Rücken sie blendete. Langsam kehrte Johnnys Gehör, das durch den Schlag betäubt worden war, zurück. Die große Gestalt auf dem Stuhl richtete das Wort an Moussant. Ihre Stimme war tief, ein wenig heiser und klang, soweit Johnny das in seinem Zustand beurteilen konnte, ausgesprochen feindselig. Was sie zu Moussant sagte, konnte er nicht verstehen. Die Sprache klang wie Englisch, aber es war nicht das Englisch, das man ihm in der Schule beigebracht hatte. Moussant hingegen schien es zu verstehen. Johnny konnte es an seiner Miene ablesen. Der erste Offizier war bleich, auf seiner Stirn stand Schweiß. Die Situation hatte etwas ungemein Bedrohliches, bedrohlicher, als Johnny es sich vorzustellen je in der Lage gewesen wäre. Moussant hatte seine Mütze abgenommen und hielt sie fest in der linken Hand. Hin und wieder zuckte einer seiner Finger nervös. Schweigend und mit gebeugtem Kopf lauschte er den Tiraden des Fremden ohne Gesicht. War dies bereits die Person, der sie Dlarugs Schwert schuldeten, oder nur eines ihrer Büttel? Der Fremde trug trotz der Hitze, die in dem Raum herrschte, einen dicken Mantel oder Überwurf aus schmutzigem Fell. Seine wulstigen Finger ruhten links und rechts des massigen Körpers auf groben Armlehnen. Am Mittelfinger seiner rechten Hand machte Johnny einen Goldring mit einem rotschimmernden Stein aus. Wer war dieser Mann? Und was würde er mit ihnen anstellen? Johnny registrierte, wie er zu zittern begann. Jetzt erst fiel ihm auf, dass im hinteren Teil des Raums, der weitgehend im Schatten lag, weitere Personen standen. Große, kräftig gebaute Gestalten in sonderbar altertümlicher und auffallend abgerissener Kleidung. Ihre Gesichter starrten vor Schmutz und ihre Augen irrlichteten ziellos umher. Der Gesichtslose hatte sich derweil in eine Art Tobsuchtsanfall hineingesteigert. Er war von seinem Sitz aufgesprungen, seine fetten Beine bebten, er brüllte, geiferte und schrie, während Moussant wie gelähmt vor ihm kauerte und, wann immer der wütende Luft holte, etwas murmelte, das in Johnnys Ohren wie »Yes, Sire« klang, was den Furor des Fremden jedoch noch zu steigern vermochte. Auf dem Höhepunkt seines Ausbruchs schließlich machte er einen überraschenden Ausfallschritt zur Seite, entriss einer der armseligen Kreaturen in seinem Rücken ein riesiges Messer und rammte es der Gestalt daneben mit voller Wucht in den Unterleib. Ohne zu schreien, nur leise ächzend, sank das Opfer in sich zusammen und verendete röchelnd auf dem schmutzigen Boden. Dem Gesichtslosen schien dieser Exzess der Gewalt jedoch keinen Frieden zu verschaffen. Er zerrte die blutige Klinge aus dem leblosen Körper und zog sie einem anderen Unglücklichen mit irrem Gebrüll quer über die Kehle. In einer gewaltigen Fontäne schoss Blut aus dessen zerfetzter Aorta. Der Getroffene kollabierte lautlos und landete klatschend auf dem ersten Leichnam. Bestialisch grunzend warf der Gesichtslose daraufhin das Messer von sich. Einer der Umstehenden hob es unverzüglich auf, säuberte es mit einem Stoffhetzen und schob es zurück in eine Lederscheide. Johnny bebte am ganzen Leib. »Vater im Himmel«, murmelte er in Erwartung dessen, was der Rasende nun mit ihnen anstellen würde. Für Sekundenbruchteile schob sich das sanfte Schaukeln der Emsfeuer in sein Gedächtnis, das er nun nie wieder spüren würde, die klare Luft von See her, die er in den vergangenen Wochen liebgewonnen hatte, und er dachte an Lorna, die er nie wiedersehen würde, Lorna, die in einer anderen Welt, einer anderen Zeit auf ihn wartete. Quälende Sekunden verstrichen. Dann jedoch geschah nichts. Aus irgendeinem Grund passierte nichts. Der Gesichtslose ging nicht dazu über, seinen Zorn an Moussant oder ihm weiter zu entladen. Jemand, so kam es Johnny später vor, der sehr viel mächtiger war als alle im Raum zusammen, hielt in diesem Moment, da alles verloren schien, seine Hand schützend über Moussant und ihn. Anders jedenfalls ließ sich nicht erklären, was gleich darauf geschah. Der Gesichtslose stand tonlos und heftig atmend in der Mitte des Raums, reglos, den Rücken zu ihnen gekehrt. Erst jetzt wurde Johnny vollständig gewahr, wie groß dieser Kerl war. Johnnys Mund war trocken, seine Zunge lag wie ein Stück Leder zwischen seinen Zähnen. Mit fiebrigen Augen starrte er hinüber zu Moussant. Doch der kniete nur da und wartete. Worauf? Auf den Gnadenstoß? Johnny sah, wie die Kreaturen in den Ecken begannen, sich zu bewegen, wie sie langsam auf sie zukamen, Meter für Meter ihren Kreis um sie schlossen. »Vater unser, der du bist«, hörte Johnny seine eigene Stimme wie aus weiter Ferne wispern, als Moussant plötzlich herumfuhr und ihn vom Boden hochriss. Das Gebrüll, das sich im selben Augenblick hinter ihnen erhob, klang wie das Lodern des Höllenfeuers. Aus einem Instinkt heraus, der zu purem Selbsterhaltungstrieb geronnen war, lief Johnny hinter Moussant her, stolperte, rappelte sich auf und rannte so gut wie blind weiter durch eine Umgebung, die er nur noch als flirrendes Vexierbild wahrnahm. Irgendwann, er hatte jegliches Zeitgefühl verloren, es kam ihm wie 1000 Jahre vor, fand er sich schwankend zwischen grunzenden Schweinen wieder, nahm ihren beißenden Gestank wahr und glaubte, über sich selbst schweben zu sehen, wie Moussant ihn durch ein schmales Gatter auf einen kopfsteingepflasterten Platz vor einer niedrigen Hütte schubste. Er stürzte erneut, spürte, wie ihm etwas aus der Hosentasche glitt und klirrend zu Boden fiel. »Das Amulett!« Moussant packte ihn an der Schulter und zerrte ihn weiter. »Das Amulett! Er durfte es nicht hier zurücklassen!« Er riss sich los und rannte zurück. Von dort sah er sie kommen. Schnell rückten sie heran, die Verfolger. Er sah ihre Schatten sich unaufhaltsam nähern. Moussant brüllte etwas, das vom Rauschen in seinem Kopf beinahe geschluckt wurde. »Das Tor! Das Zeittor! Wir es nicht verpassen!« Johnny warf sich zu Boden, schlitterte über Stroh und Schweinedung hinweg, bis seine Finger die goldene Kette zu fassen bekamen. Mit letzter Kraft packte er sie, rappelte sich auf und rannte in jene Richtung, aus der Moussants Stimme ihn gerufen hatte. Doch Moussant war verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Hinter Johnny wurde das Brüllen der Verfolger immer lauter. Er durfte das Zeittor nicht verpassen, sonst war er für immer verloren. Die Tür des Schweinekobens stand weit offen. In seinem Inneren flimmerte ein blutroter Schein. Das Tosen in Johnnys Kopf wurde mächtiger und mächtiger, und er spürte, dass eine nicht näher zu benennende Kraft ihn in diesen Stall hineinzog. Er war viel zu schwach, sich gegen den Sog zu wehren. Wie schön war es, einfach nachzugeben. Ein letzter Schritt nur, und der glühende Strudel verschlang ihn mit Haut und Haaren. Alles um ihn herum wurde rot. Schwerelos schoss er durch Zeit und Raum, umgeben von Vibration. Jede Faser seines Körpers war zum Zerreißen gespannt, und obwohl er die Augen geschlossen hielt, sah er deutlich seine Hände, die sich schützend vor sein Gesicht legten. Wie lange dieser Zustand anhielt, wusste er nicht. Von einer Sekunde zur anderen verstummte schließlich jedes Geräusch in ihm. Alle Bewegung verebbte, die Gewalt, die an seinem Körper zerrte, ließ nach, und irgendwann berührten seine Füße wieder festen Boden. Um ihn herum wurde es angenehm warm. Als er die Augen aufschlug, kniete er auf einer Straße. Er erkannte die Straße wieder. Sie lag mitten in Hamburg. Es war eine der verkehrsreichsten der Stadt, doch zu diesem Zeitpunkt war sie leer. Ein furchtbares Grauen überkam ihn. Dies war nicht irgendeine Straße, es war die Straße. Welch neue Folter hatte sein Geist für ihn ersonnen? Langsam drehte er sich um. Er hatte sich nicht geirrt. Dieser Albtraum war Realität, und nun erkannte er auch, woher die Wärme rührte, die er wahrnahm. Er kniete in einem kleinen See aus frischem Blut. Es war das Blut von Miriam. Da lag sie, auf dem Asphalt, sonderbar verdreht ihre Glieder, und das Auto, das sie fast 200 Meter mit sich geschleift hatte, war samt Fahrer über alle Berge. Es herrschte vollkommene Stille. Nur sie beide befanden sich auf dieser Straße mitten in Hamburg. Johnny blickte auf. Dort drüben, keine 10 Meter von ihnen entfernt, lag ein Kleid im Schmutz. Es schien fast, als habe jemand es sorgfältig dort drapiert, damit jeder es bewundern konnte. Vor kurzem noch war es blütenweiß gewesen, als Miriam damit die Schneiderei für Brautmoden verlassen hatte. Eine Woche blieb noch bis zur Hochzeit. Mit ihm, Johnny Elm, dem glücklichsten Verlobten auf dem ganzen Planeten. Und dieser einstmals glücklichste aller Verlobten betrachtete nun das Gesicht seiner Braut, das vor ihm lag, inmitten eines roten Heiligenscheins, der langsam in den Rinnstein floss. Eine Heilige war Miriam für ihn geworden, seitdem kein falsches Wort mehr die Reinheit ihrer Beziehung trüben konnte. Das im Tode erstarrte Gesicht wirkte glücklich. Johnny ergriff Miriams Hand und drückte sie fest an seine Brust. Wie fremd sie ihm vorkam, fremd und kalt. In diesem Augenblick begriff er endgültig, dass es vorbei war. Jemand trat neben ihn. Er wandte sich diesem jemand zu, ohne sich zu wundern. Vor ihm stand sein Vater. Er sah genauso aus wie auf dem einzigen Foto, das Johnny von ihm besaß, trug seine Marineuniform und einen weißen Schal, der eher zu einem Doppeldeckerpiloten passen wollte als zu einem Seemann. Schweigend, mit einem tröstenden Lächeln, hielt sein Vater ihm eine Kette entgegen. Ein Amulett baumelte daran. Johnny erkannte es. Der einzige Unterschied zu seinem eigenen bestand darin, dass dieses hier nicht halbmondförmig, sondern kreisrund war. Vorsichtig erhob er sich vom Boden, wollte auf seinen Vater zugehen, doch noch im selben Moment fuhr vor ihnen, wie aus dem Nichts, ein riesiger Schatten in die Höhe. Unwillkürlich wich Johnny ein paar Schritte zurück. Der Schatten dehnte und streckte sich und nahm schließlich menschliche Gestalt an. Baroness von Adlers Gestalt. Von Adler schob sich zwischen Johnny und seinen Vater. Mit bloßen Händen öffnete sie den Brustkorb seines Vaters und entnahm diesem ein noch schlagendes Herz. All das geschah ohne Laut. Johnny wollte schreien, wollte seinem Vater beistehen, doch er kam nicht vom Fleck, so sehr er sich auch bemühte. Ein weiteres Mal war er wie gelähmt. Sein Mund klappte auf und zu, ohne den geringsten Ton zu erzeugen. Dann, im Augenblick höchster Qual, drang von irgendwoher eine Stimme an sein Ohr. Die Stimme rief nach ihm. »Johnny! Johnny! Johnny!« Lorna. Das war Lorna. Es musste Lorna sein. Er wollte sich nicht täuschen. »Lorna, ich bin hier. Siehst du mich denn nicht? Hier!« Der Sturm kehrte in seinen Kopf zurück, und über ihn senkte sich gnädig Dunkelheit. Teil 2. Fieber. »Ich glaube, er kommt wieder zu sich.« Mousson nickte erleichtert und tauchte ein Handtuch in eine Schüssel mit kaltem Wasser. Anschließend wrang er es aus und reichte es Lorna, die auf einem Hocker neben Johnnys Bett saß. Behutsam fühlte sie seinen Puls. »Lorna, ich bin hier. Sieh doch hier.« Johnnys Körper glühte und wand sich unruhig zwischen den Laken. Die Umschläge auf seiner Stirn mussten im Viertelstundentakt gewechselt werden. 8 Tage und Nächte lag er nun schon so, ohne dass Lorna von seiner Seite gewichen war. So oft es ihm seine Zeit erlaubte, war Mousson ihr zur Hand gegangen, wenn Handtücher zu befeuchten oder durchgeschwitzte Bettbezüge zu wechseln waren. Moussons Gesicht zeigte tiefe Falten. Seine Augen verschwanden in schwarzen Höhlen. Sein Haar war von einem Tag zum anderen nahezu vollständig ergraut. Über seine Stirn ging ein großes Pflaster. Lorna traute sich nicht zu fragen, was er und Johnny in New York erlebt hatten, aus Angst, die Wahrheit würde sie vollends verzweifeln lassen. So hatten sie beide an Johnnys Bett gewacht, voller Sorge und doch immer in der Hoffnung, er möge seine Augen öffnen und zu ihnen zurückkehren. Nun war der Moment gekommen. Seit über einer Stunde schon wiederholte Johnny im Schlaf mantraartig denselben Satz, rief nach Lorna und brachte sie damit an die äußerste Grenze ihrer seelischen Kraft. Dann plötzlich verstummte er, seine Lippen begannen tonlos zu zittern und schließlich langsam, unendlich langsam, schlug er die Augen auf. Es war der 9. Morgen seines Deliriums. Lorna fühlte eine unbeschreibliche Freude, als seine glasigen Pupillen sie ins Visier nahmen. Mit beiden Händen ergriff sie die seinen und flüsterte, weil nur er es hören sollte. »Ja, Johnny, ich sehe dich doch. Du bist hier.« Tränen der Erleichterung liefen über ihre Wangen. All die Angst, die Ungewissheit und düsteren Ahnungen der zurückliegenden Woche fielen von ihr ab. Mousson reichte ihr einen gekühlten Umschlag und trat näher an das Bett, damit Johnny auch ihn sehen konnte. Die Reaktion, als dieser Mousson erblickte, verstörte Lorna erneut zutiefst. Johnny riss seine Augen weit auf. Angst loderte in ihnen, als habe er nicht den ersten Offizier, sondern einen bösen Geist vor sich. Er begann wild mit den Armen um sich zu schlagen und dabei etwas zu schreien, das beim besten Willen nicht zu verstehen war. Hilflos griff Lorna in das Metallkästchen, welches sie neben sich auf den Boden gestellt hatte, und entnahm ihm eine schmale, gläserne Ampulle. »Ich werde ihm ein Sedativum injizieren. Die Aufregung, das Fieber, sein...« stammelte sie. »Nein, lassen Sie das bitte, Frau Heu.« Ruhig nahm Moussan ihr die Ampulle aus der Hand und legte sie zurück in das Kästchen. Sie sah ihn irritiert an. Moussan sagte beruhigend, »Ich glaube, es ist am besten, wenn Sie Dr. M. und mich für ein Weilchen alleine lassen.« Lorna musste sich verhört haben. Ihre Pflicht als Krankenschwester verbot es ihr, Patienten in einem Zustand wie diesem unbeaufsichtigt zu lassen. Doch Moussan nahm ihr Gesicht sanft, aber bestimmt in seine großen Hände und sah ihr fest in die Augen. »Bitte.« Wie hätte sie daraufhin anders handeln sollen? Johnnys Körper zuckte, er war völlig verstört, und es brach ihr das Herz, ihn so zurückzulassen, doch gegen den unbeirrbaren Willen Moussans war sie machtlos. Also flüsterte sie Johnny im Aufstehen ein paar beruhigende Worte zu, vergeblich, wie es schien, und entfernte sich, als stünde sie unter Hypnose, auf den Korridor vor der Kabine. Mit einem Klicken fiel die Tür hinter ihr ins Schloss. Lorna konnte nicht ahnen, wie gut Moussan in diesem Moment wusste, dass nur er es war, der Johnnys aufgewühltes Gemüt zu glätten vermochte. Und es war eine Gnade, dass sie es nicht ahnte. Als die Tür sich hinter Lorna geschlossen hatte, setzte Moussan sich neben Johnny auf die Bettkante und presste dessen Körper fest gegen die Matratze. »Elm, hören Sie mich. Es ist alles gut. Psst, ruhig, ganz ruhig. Es ist vorbei.« Johnny verdrehte die Augen, spannte noch einige Male in Krämpfen die Muskeln und gab schließlich auf. Moussan fuhr ihm mit der Hand durch das verschwitzte Haar. »Sie sind zurück auf der Emsfeuer, Doktor. Hier kriegen Sie uns nicht, alles ist gut«, murmelte er und wusste, während er dies sagte, dass nichts gut war. Johnnys flackernde Pupillen kamen allmählich zum Stehen, seine Pulsfrequenz senkte sich, sein Atem ging gleichmäßiger. Erschöpft sah er Moussan ins Gesicht und flüsterte, »Die Emsfeuer ist kein normales Schiff, habe ich recht?« Moussan massierte abwesend seine Hände, blickte dabei aus dem Fenster und schwieg. Schließlich wandte er den Kopf zurück zu Johnny und sagte, »Was haben Sie denn gesehen?« Lorna stand auf dem dunklen Korridor und lauschte. Was hatte Moussan mit Johnny vor? Kein Laut drang zu ihr nach draußen, so fest sie ihr Ohr auch gegen die abgestoßene Holztür presste. In ihrem Kopf spielten sich Schreckensszenarien ab, die bar jeder Beschreibung waren. Was, wenn Johnny wieder das Bewusstsein verlor, oder wenn er... Sie zwang sich nicht, an ein Oder zu denken. Ihre Hände ballten sich zu Fäusten. Nein, nun war es genug. Sie würde wieder hineingehen und... Im selben Moment, als sie zu allem entschlossen den Türknauf drehte, wurde die Tür von innen geöffnet. Sie konnte gerade noch gegensteuern, bevor sie Moussan in die Arme fiel. »Sie dürfen jetzt wieder zu ihm gehen, Frau Hoy. Er schläft.« Moussan wirkte noch erschöpfter und grauer als zuvor. Doch Lorna sah durch die halb geöffnete Tür, dass das, was er sagte, stimmte. »Bist du sicher, dass dir von 3 großen Tassen heißer Schokolade nicht schlecht wird?« Crescentia Rausch stand mit geröteten Wangen am Herd und ließ Kakaopulver in einen Topf mit warmer Milch rieseln. Rosina antwortete, indem sie scheppernd in ihrer leeren Tasse rührte. »Na gut, wenn du meinst, aber dass mir hinterher keine Klagen kommen.« »Ist doch schön, wenn es dem Mädchen schmeckt.« Professor Stuyvesants Wangen waren ebenfalls rosig. Allerdings aus einem anderen Grund als die von Crescentia Rausch. Der Kapitän hatte ihm und seinem Kollegen Vierlinger gestattet, einen Teil ihres Arrests in der Küche abzusitzen. Anfangs hatte Crescentia Rausch sich noch über die willkommene Abwechslung gefreut. Inzwischen jedoch fielen ihr die beiden Paläontologen gehörig auf die Nerven. Sie kannten nämlich nur ein einziges Gesprächsthema, und dem fügten sie mit jedem Glas Kräuterschnaps, das sie sich einschenkten, eine neue Variante hinzu. »Weißt du, Kleine«, Stuyvesants Zunge lag bereits schwer im Mund, »seit 24 Jahren bin ich nun schon hinter diesen verdammten Biestern her, 22 davon mit diesem Herrn hier.« Er deutete auf Vierlinger, der gerade dabei war, ihre Gläser neu zu befüllen. »Biester sagt man nicht, Stuyvesant, das heißt Viehzeug, oder wie die Forscher sagen, Canugensis.« »Wir sind doch Forscher, Vierlinger.« Stuyvesant rülpste und leerte sein Glas in einem Zug. »So ist es, Stuyvesant, und deshalb sagen wir am besten auch Canugensis. Einverstanden?«
»Einverstanden.«
Stuyvesant griff erneut nach der Flasche, während Vierlinger seinen Arm zutraulich um Rosina legte.
»Du bist vielleicht ein hübsches Mädchen. Eventuell sollte man an dir auch einmal ein paar Forschungen anstellen.«
Er ließ seine Finger langsam an Rosinas Arm hinuntergleiten, wurde von Crescentia Rausch jedoch unsanft gestoppt.
»Wenn Sie nicht sofort Ihre dreckigen Finger von dem Mädchen nehmen, dann...« »Was dann?«
Vierlinger sah sie herausfordernd an.
»Treiben Sie es nicht zu weit. Ein Wort zum Kapitän und Sie beide sind schneller zurück in Ihrem Loch, als Sie bis drei zählen können.«
Crescentia Rauschs Drohung verfehlte ihre Wirkung nicht. Vierlinger zog umgehend die Hand zurück und befingerte in einer Art Übersprungshandlung die inzwischen fast geleerte Schnapsflasche.
»Und mit dem Kräuterschnaps ist es jetzt auch vorbei. Sie haben genug.« »Sie verstehen wirklich überhaupt keinen Spaß.«
Vierlinger stützte seinen Kopf missmutig auf beide Hände. Die Küchentür öffnete sich.
»Wer versteht keinen Spaß?«
Borovnis Krücke klickte über den Kombüsenboden in Richtung Esstisch, wo der Maschinist sich ächzend niederließ. Mit einem Mal herrschte Schweigen. Crescentia Rausch ging zur Spüle und wusch den Milchtopf aus. Sie hasste eingetrocknete Reste. Die beiden Professoren blickten stumpf vor sich hin, und Rosina schlürfte den letzten Rest ihrer Schokolade geräuschvoll vom Boden der Tasse. Borovni griff über die Tischplatte und zerwühlte seiner Tochter liebevoll das Haar.
»Geben Sie meiner kleinen Rosina bitte nicht immer so viel Schokolade zu trinken. Das ist nicht gut für das Kind. Es wird ihm doch nur übel.«
Crescentia Rausch ließ den Topf scheppernd in die Spüle fallen. Ihre Freude über Borovnis Besuch war schlagartig verpufft.
»Seit wann sind Sie denn Experte in Kindererziehung, Herr Borovni?«
Borovni sah sie verwundert an.
»Wenn Sie sich hin und wieder länger mit Ihrer Tochter beschäftigen würden, als die Zeit, die Sie brauchen, hier 2 bis 3 Gläser Schnaps hinunterzustürzen, was bei der hervorragenden Qualität meines Schnapses ohnehin eine Sünde darstellt, dann wüssten Sie, dass ich Rosina exakt so viel heiße Schokolade zubereite, wie es ihr gut tut, und nicht einen Tropfen mehr.«
Gereizt stapfte sie zur Anrichte, griff sich eine Packung mit Stahlschwämmen, drehte das Radio lauter und kehrte zurück zur Spüle. Derart viel Temperament hatte Borovni nichts entgegenzusetzen. Er angelte schweigend einen Stapel Spielkarten aus seiner Manteltasche, löste den Gummi, von dem sie zusammengehalten wurden, und begann mit Rosina 66 zu spielen. Stuyvesant nutzte die Gelegenheit, vorsichtig die unbeaufsichtigte Schnapsflasche zu öffnen. In ihrer Küche allerdings entging Crescentia Rausch nichts.
»Sie stecken sofort den Korken zurück in die Flasche, sonst vergesse ich mich!«
Es klopfte zaghaft an die angelehnte Tür.
»Ja, was ist?«
Crescentia Rausch bereute ihren barschen Ton sofort, als Lorna verschüchtert den Kopf durch den Türspalt schob. »Ich wollte lediglich um eine Tasse Tee bitten für Johnny, für Dr. M.« Auf der Brücke herrschte gedrückte Stimmung. Der Kapitän war in eine der Seekarten vertieft. Auf ihr hatte er mit roter, blauer und grüner Tinte den Verlauf vergangener Fahrten eingezeichnet. Man sah viele Fahrten auf dem Papier, nicht alle waren sie gut gewesen. Moussons Blick ging durch die Frontscheibe nach draußen. Seine Augen suchten den Horizont ab. Die Elmsfeuer war, von New York kommend, die Ostküste der USA entlang gefahren, hatte die Höhe von Charleston und Jacksonville passiert und nahm nun Kurs auf die Südspitze Floridas, an der der Golf von Mexiko in den rauen Atlantik mündete. Die Gegend war zu dieser Jahreszeit ein Spielplatz für Hurricanes. Das Wetter konnte sich von einer Stunde zur anderen ändern. Es war besser, man hielt die Augen offen. Doch da war noch eine weitere Sache, die auf Moussons Schultern lastete, etwas, das er dem Kapitän nicht vorenthalten durfte. Seine Kiefer malten.
»Er ahnt etwas, Captain.«
Der Kapitän ließ seinen Stift auf das Papier sinken und drehte sich zu Moussant um.
»Er ahnt mehr, als uns momentan lieb sein kann, und er hat mehr gesehen, als...«
Moussant verstummte. Der Kapitän seufzte tief und sah Moussant durchdringend an, als könne er den Rest des Satzes von dessen Gesicht ablesen.
»Wir müssen ihm irgendwie beibringen, dass...«
Moussant unterbrach sich erneut und fuhr sich mit der Hand über das grau gewordene Kinn. Schließlich gab er sich einen Ruck.
»Elm, Captain, er hat das Amulett.«
Der heiße Tee aus Crescentia Rauschs Küche würde Johnny wieder zu Kräften bringen. Mild stieg Lorna der Duft von Zitronengras in die Nase. Mit beiden Händen hielt sie die dickwandige Tasse, während sie den schmalen Korridor hinunterging. Johnny schlief vermutlich noch, aber das war gut, denn nur so konnte er sich von den überstandenen Strapazen erholen. Als sie die Kabinentür erreichte, nahm Lorna die Tasse in die linke Hand und drehte mit der rechten am Messingknauf. Vorsichtig schob sie die Tür auf. Nur nichts verschütten. Die Hitze des Tees war inzwischen durch das Porzellan gedrungen und brannte an ihren Handinnenflächen. Ohne den Blick von der Tasse zu nehmen, eilte sie hinüber zu dem niedrigen Tisch an der Wand und stellte sie dort ab. Voller Vorfreude drehte sie sich dann zu Johnnys Bett um und erschrak. Das Bett war leer, die Laken zerwühlt. Es dauerte ein paar Sekunden, bis sie begriff, was los war. Dann stürzte sie zur Kabinentür, riss sie auf und rief so laut, dass es von den Wänden des Korridors widerhallte, Johnnys Namen. Weiße Wasser. Auf dem Korridor war es beinahe dunkel. Hin und wieder flackerte eine der Neonröhren an der Decke auf. Johnny presste sein Ohr fest gegen die Tür vor sich, hielt den Atem an und lauschte. Sein Puls ging wie Trommelfeuer, die Konturen vor seinen Augen verschwammen und er hörte nichts. Kein Geräusch drang aus dem Inneren der Kabine. Das konnte doch unmöglich sein. Vor ein paar Minuten nur hatte er, verborgen hinter einem Pfeiler, Mommsen in eben dieser Kabine verschwinden sehen. Unterhielten von Adler und er sich denn nicht? Oder war Mommsen am Ende der Einzige dort drin? Blödsinn. Jemand hatte ihm schließlich die Tür geöffnet. Wer anders als von Adler sollte das gewesen sein? Wieder lauschte Johnny, und unvermittelt überkam ihn das Gefühl, dass jemand direkt in seiner Nähe war. Er konnte die Anwesenheit desjenigen deutlich spüren. Seine Nackenhaare sträubten sich wie die eines Raubtiers in Angriffsbereitschaft. Er spähte nach links und rechts in das Dämmerlicht, doch wieder einmal war dort niemand zu sehen. Er träumte am helllichten Tag. Was stellte dieses Schiff nur ein ums andere Mal mit ihm an? Vor seinem inneren Auge erhob sich ein weiteres Mal von Adlers Gestalt aus einem formlosen Schatten. Da war sein Vater, der ihn unendlich traurig ansah, und von Adler, die auf seinen Vater zuging und ihm in einer sich fortwährend wiederholenden Bewegung das Herz aus dem Brustkorb riss. Der Herzmuskel zuckte in von Adlers Händen. Johnny realisierte, dass die Schlagfrequenz mit seiner eigenen identisch war. Woher rührte diese Macht, die von Adler über jeden an Bord ausübte? Er hörte ihre Stimme in seinem Kopf dröhnen, ein alles übertönendes Echo vergangenen Grauens. »Das Meer verlangt sein Opfer!« Immer und immer wieder dieser eine Satz. Welches Opfer und warum? Die Stimme wurde lauter, vereinte sich mit dem hämmernden Schlagen seines Herzens, kam näher, immer näher, bis es Johnnys Kräfte überstieg und er vor der Tür der Kabine zusammensackte. Crescentia Rausch schlug mit der flachen Hand auf das Radio und zerrte an der Antenne. Ohne Erfolg. Seit Stunden war der Empfang des Apparats gestört, und nur wer wusste, wie sehr die Köchin das gleichmäßige Murmeln des Radios für ihre innere Balance brauchte, konnte erahnen, wie es soeben in ihr aussah. Nervös setzte sie sich an den Tisch, nippte abwesend an einem Glas Wasser, sprang auf, lief zum Herd, auf dem um diese Uhrzeit nichts zu kochen stand, setzte sich wieder hin, ein paar Sekunden nur, sprang wieder auf, schlug auf den Rundfunkempfänger und sah schließlich hilflos in die Runde. Als endlich die Anfangsakkorde des Songs Michelle über den Äther kamen, hellte sich ihre Miene für einen Augenblick auf, trübte sich aber sofort wieder, als Paul McCartneys sanfte Stimme nach wenigen Takten von einem Rauschen verschluckt wurde. Dem Rauschen folgte ein abgehacktes Piepen, ähnlich einem Morsesignal. Seltsam entrückte Stimmen drangen gleich darauf aus dem Lautsprecher. Einige sprachen Englisch, andere Spanisch und wieder andere Französisch. Manche klangen sachlich wie eine Flughafendurchsage, in anderen hörte man Angst, in manchen gar blanke Panik. Es war unwirklich, unheimlich. Hin und wieder wurden die Stimmen erneut von rhythmischem Piepen unterbrochen. Schließlich versank alles wie zuvor in einem Meer aus Rauschen. Brovny legte das Kartenspiel beiseite und sah nachdenklich auf das Gerät.
»Das ist das Bermuda-Dreieck«, brummte er.
Crescentia Rausch, Professor Stuyvesant und Professor Vierlinger sahen ihn in einer Mischung aus Verwunderung und Schauder an.
»Das Bermuda-Dreieck?«
Browny nickte. »Ja, das Dreieck des Teufels.«
Er machte eine kaum zu ertragende Pause.
»Was wir da hören, sind die Funksprüche von Schiffen und Flugzeugen, von verschollenen Schiffen und Flugzeugen.«
Alle erstarrten bei diesen Worten.
»Und die Menschen, die wir hören,« fuhr Browny fort, »sind lange tot. Nur das Dreieck gibt ihre Seelen nicht frei. Sie sind noch da draußen. Sie flehen um Erlösung. Und manchmal fängt ein altes Radio ihre Stimmen ein.«
Er verstummte und strich Rosina über den Kopf. Das Kind hatte die Spielkarten vor sich ausgebreitet, als ginge das Ungeheuerliche es gar nichts an, und sortierte diese sorgfältig nach Farben. Niemand sprach mehr. Die Nebel im Lautsprecher lichteten sich, und man hörte eine dünne Stimme schreien,
»Oh my God, Tower, can you hear me? Yankee Hotel Foxtrot calling. Oh, may God forgive us. No!«
Crescentia Rausch sprang hastig auf und schaltete das Radio aus. In ihren Augen standen Tränen. Lorna betrat die Küche, das Gesicht bleich, die Augen gerötet.
»Entschuldigen Sie bitte die Störung«, sagte sie matt. »Ist Dr. Elm bei Ihnen?«
Das Wispern war anfangs nur in seinem Kopf.
»Er weiß es, er weiß es, er weiß es, er weiß es!«
Als sein Bewusstsein zurückkehrte, fühlte Johnny sich wie ein Fallschirmspringer, den man in großer Höhe aus einem Flugzeug gestoßen hat. Je näher er dem Boden kam, desto detailreicher wurde das Bild, das er vor sich hatte.
»Er kann nichts wissen. Wie sollte er?«
Nein, das Wispern war nicht in seinem Kopf. Es kam ganz aus seiner Nähe.
»Hört er uns?«
»Das glaube ich kaum. Er ist bewusstlos.«
Jemand sprach über ihn. Es waren zwei Stimmen.
»Er muss es gesehen haben. Anders lässt sich sein Zustand nicht erklären.«
Mommsen.
»Und wenn Mousson ihm etwas verraten hat?«
Von Adler.
»Mousson? Niemals! Den brächten nicht einmal die Knechte der Hölle zum Reden. Nein, ich glaube...«
Als der Punkt erreicht war, an dem er seine Augen hätte öffnen müssen, ließ Johnny sie einfach zu. Er bemühte sich nicht zu zwinkern, wollte sich keinesfalls durch die Bewegung seiner Augäpfel verraten. Würde er jetzt endlich die Antworten bekommen, nach denen er so verzweifelt suchte? Die Stimmen verstummten. Er lag auf einer weichen Unterlage. So viel konnte er, ohne sich zu bewegen, feststellen. War er in von Adlers Kabine? Sollte er seine Augen unbemerkt einen Spalt breit öffnen? Lieber nicht. Wenn er aufflog, würde er nichts erfahren. Im besten Falle. Was hatte Mommsen mit von Adler zu schaffen? War er tatsächlich nur der Steward, für den er sich ausgab? Hielt von Adler ihn dank eines weiteren Zaubers in ihre Gewalt? Würde sie ihn, Johnny, ebenfalls unter ihren Bann bringen? Hatte sie es vielleicht schon längst getan? In Johnnys Kopf begann sich erneut alles zu drehen. Schritte waren zu hören, ein Lufthauch streifte sein Gesicht und er roch Mommsens holziges Aftershave. Der Steward hüstelte. Johnny spürte, dass er beobachtet wurde.
»Bleib ganz ruhig, du musst tief und gleichmäßig atmen, du bist schließlich bewusstlos.«
Von Adler nahm den fallengelassenen Gesprächsfaden wieder auf.
»Was glaubst du?«
Johnnys rechter Nasenflügel begann zu jucken. Kleine Nadeln stachen in seine Haut, brachten seine Nervenzellen zum Tanzen und trieben ihm das Wasser in die Augen. Lange konnte er diesem heimtückischen Reiz nicht standhalten. Er war bereits kurz davor, die Beherrschung zu verlieren, als Mommsen sagte,
»Er hat das Amulett.«
Ein tiefes Seufzen verriet Johnny, wie sehr die Last dieses Wissens auf Mommsens Schultern gelastet haben musste. Gehörte der Steward doch zu den Guten? War er selbst überhaupt ein Guter? Konnte man an Bord der Elmsfeuer eigentlich noch in solchen Kategorien denken? Gut, böse, war das nicht längst eins? Das Jucken war kaum noch zu ertragen.
Jetzt einfach die Hand zum Gesicht führen und er wäre erlöst.
Johnnys Finger zuckten, zumindest fühlte es sich so an, während er darauf wartete, während, so war ihm das ganze Universum darauf wartete, dass von Adler auf Mommsens Worte reagierte. Sie tat es nicht.
Stattdessen spürte Johnny, wie seine Jacke geöffnet und sein Hemd aufgeknöpft wurde. Wieder roch er Mommsens Parfum. Woher wusste der, dass er das Amulett nicht mehr in seiner Hosentasche, sondern seit seinem Erwachen aus dem Koma um den Hals trug? Schließlich fanden die Hände, wonach sie suchten. Johnny hörte, wie Mommsen ein paar Schritte zurücktrat. Der Duft des Aftershaves wurde schwächer. Quälend lange Sekunden vergingen. Dann spürte er erneut eine Berührung. Starre. Diesmal waren es nicht Mommsens Hände. Mit aller Macht widerstand Johnny dem Drang, sich zu wehren. Er war so kurz davor, das Geheimnis dieser Leute zu lüften. Die fremde kalte Hand schlug langsam seinen Hemdkragen zurück und zog an seiner Kette. Er fühlte, wie das Amulett halswärts glitt. Von Adler. Von Adler war soeben an ihm zugange. Johnny fühlte es. Die Kälte, die Dringlichkeit. Erkannte sie denn nicht, dass er ihnen seine Ohnmacht nur vorspielte? War sie so leicht zu täuschen? Oder wollte sie es nicht merken, damit Mommsen es nicht merkte? War es möglich, dass das Amulett auf sie ähnlich wirkte wie auf ihn? Verwirrte es ihre Sinne, wie es seine verwirrte? Machte es ihr Angst, wie es ihm Angst machte? Oder war es vielleicht sogar ihr Amulett? Johnnys Gedanken wurden jäh gestoppt. In dem Augenblick nämlich, als die unsichtbare Hand sich um den Anhänger schloss, schoss ein unsagbarer Schmerz durch seine Nervenbahnen. Es war kein körperlicher Schmerz, denn den hätte er nach allem, was er bereits hinter sich hatte, ertragen. Der Impuls kam direkt aus seiner Seele. Es war, als bahne sich alle Traurigkeit, die ein 32-jähriges Leben für einen Menschen bereithält, auf einen Schlag ihren Weg ins Freie. Es war mit nichts vergleichbar, was er bisher erfahren, gefühlt oder ausgehalten hatte. Seine gesamte körperliche und geistige Existenz wurde in dieser Sekunde auf einen einzigen Wunsch zurückgeworfen. Bitte, lass es vorüber sein. Er riss die Augen auf und sah von Adler über sich gebeugt, das Amulett fest in der Hand. Ihr Körper zitterte, als führe die Qual, die seinem Leib entwich, direkt in ihren. Von Mommsen, der sich hinter von Adler an einem Stuhl festhielt, schien allein die körperliche Hülle geblieben zu sein. Sein Blick ging leer über sie beide hinweg. Kein Leben, keine Seele mehr. Und dann war da eine dritte Person. Sie stand zwischen Mommsen und von Adler und sah ihn mit einem seltsam verlorenen Lächeln an. Johnny kannte dieses Lächeln. Er kannte es von einem vergilbten Foto, das er stets bei sich trug. Es war das Lächeln seines Vaters.
»Ich hasse diese Gegend, Captain. Sie erinnert mich daran, dass es nie vorbei ist, selbst dann nicht, wenn man glaubt, es sei vorbei.«
Mousson hängte den Hörer zurück auf die Gabel des Wandtelefons. Durch das Fenster sah man das sonnenbeschienene Vorderdeck.
»Zum vierten Mal habe ich jetzt versucht, die Küstenbehörden in Miami zu erreichen. Noch ist das Wetter gut, doch man weiß ja, wie schnell sich das in diesen Gefilden ändern kann.«
Er nahm abermals den Hörer ab, wählte und wartete.
»Ja, hallo? Küstenwache, hier spricht die Elmsfeuer. Ich gebe Ihnen unsere Position durch. Wir befinden uns, hallo? Ah, verflucht. Ich kann Sie doch hören. Wieso hören Sie mich nicht? Hallo? Hier spricht die Elmsfeuer. Bitte kommen.«
Wieder lauschte Mousson, angespannt. Dann knallte er den Hörer zurück auf die Gabel und atmete mehrmals hintereinander gereizt ein und aus. In seine Züge schlich sich ein fatalistisches Grinsen.
»Willkommen im Bermuda-Dreieck, Captain.«
Er nahm das Fernglas vom Kartentisch und suchte damit den Horizont ab. Die See war ruhig. Der Himmel zeigte nur wenige Wolken. Plötzlich jedoch zog etwas seine Aufmerksamkeit auf sich.
»Da haben wir es schon, Captain. Steuerbord voraus.«
Er nahm das Glas von den Augen und reichte es dem Kapitän.
»Wenn ich mich nicht irre, ist das da vorne weißes Wasser. Ja, ich dachte bislang auch, das sei Spinnerei, Seemannsgarn. Und vielleicht ist es das ja auch. Für einen Kurswechsel ist es jetzt jedenfalls zu spät.«
Gebannt sahen die Männer der riesigen Fläche weißen Wassers entgegen, auf die sie mit unverminderter Geschwindigkeit zuhielten. Gleichmäßig hob und senkte sich der Bug. Mousson überprüfte die Navigationsgeräte im Armaturenbrett und stutzte.
»Was ist denn mit dem Kompass los? Seit wann liegt Norden im Westen? Oder liegt Westen neuerdings im Norden?«
Er klopfte mit der Hand vorsichtig auf das gläserne Gehäuse, als seine Aufmerksamkeit ein weiteres Mal von etwas anderem eingenommen wurde. Seine Miene verhärtete sich. Wie paralysiert packte er den Arm des Kapitäns, an dessen Gesichtsausdruck sich ablesen ließ, dass er dasselbe sah wie sein erster Offizier. Keinen Kilometer vor ihnen war, wie aus dem Nichts, ein riesiges Containerschiff aufgetaucht. Der Frachter war ein Vielfaches größer als die Elmsfeuer und er hielt direkt auf sie zu. Mousson riss das Fernglas wieder vom Kartentisch. Wo kam dieses Monstrum so plötzlich her? Der Frachter fuhr unter französischer Flagge. An Bord aber war keine Person auszumachen. Nicht auf dem Vorderdeck und nicht auf der Brücke. Mousson ließ das Fernglas sinken. Der Name des Schiffes war inzwischen mit bloßem Auge zu erkennen. Clémence Meudon stand in roten Lettern auf rostig-blauem Untergrund. »Dieses verdammte Bermuda-Dreieck«, dachte er. Clémence, die Milde, war es also, die ihr Schiff in Kürze auf den Grund des Ozeans schicken würde. Mousson hatte sich immer vorgestellt, seinen Lebensabend in einem Fischerhäuschen an der bretonischen Küste zu verbringen. Von dort kam er her, und dort wollte er in fernen Tagen mit einem kleinen, struppigen Hund, der Henri heißen würde, die felsige Küste entlangwandern und ohne Fernweh den Schiffen nachsehen, die von Brest aus zu großer Fahrt aufbrachen. Tja, so schnell konnten Pläne sich ändern. Der gewaltige Schatten des Frachters schob sich bereits über das Vorderdeck der Elmsfeuer. Gleich war es vorbei. Dann blieb seine Seele eben auf dem Meer, dort, wo er den Großteil seines Lebens verbracht hatte. Mousson nickte dem Kapitän ein letztes Mal zu. Der Kapitän lächelte. Dann schloss Mousson die Augen und wartete. Nichts geschah. Eine halbe Minute verging, eine Ewigkeit. Als er die Augen wieder aufschlug, war der Frachter verschwunden. Lornas Suche in der Kombüse war erfolglos gewesen, ebenso die auf dem Vorderdeck, dem Achterdeck, in der Krankenstation, dem Maschinenraum und auf der Brücke. Nun ruhte ihre gesamte Hoffnung auf jener Kabine, vor deren Tür sie soeben stand. Was, wenn Johnny sich auch hier nicht aufhielt, wenn er sich in seinem Wahn in einem entlegenen Winkel des Schiffes verkrochen hatte, so gut wie unauffindbar für jeden, der nach ihm suchte, wo er entkräftet liegen bleiben und im schlimmsten Falle verhungern und verdursten würde? Lorna hatte dort, wo sie geboren war, Leute erlebt, die in Trance zu Dingen fähig waren, von deren Grauenhaftigkeit sie im Wachzustand noch nicht einmal etwas ahnten. Was also, wenn Johnny sich in einem solchen Zustand befand, wenn er unberechenbar war? Lorna wusste, sie würde sich nie verzeihen, ihn in dieser Situation allein gelassen zu haben. Zitternd legte sie ihre kalte Hand auf den braun schimmernden Türknauf. Baroness von Adlers Kabine zu betreten, war ihr bei Dienstantritt auf das Schärfste untersagt worden. Sie konnte sich ausmalen, was Mousson mit ihr anstellen würde, wenn sie es jetzt dennoch tat, vielleicht grundlos tat. Und sie mochte sich nicht vorstellen, was Baroness von Adler selbst ihr antäte, wenn sie in ihr Allerheiligstes eindrang. Sie hatte diese Hexe doch erlebt, vor den Orkney-Inseln auf dem Achterdeck, an jenem Tag, als die kleine Rosina über Bord gegangen war. Langsam schlossen Lornas Finger sich um den Knauf. Er schien in ihrer Hand zu glühen. Ihr Atem ging stoßweise. Was würde sie denn gleich tun, wenn der andere, der erhoffte Fall eintrat, wenn Johnny tatsächlich dort drinnen war, in höchster Not, mit ihr als einzigem Rettungsanker? Unzählige Varianten dessen, was sie im Inneren der Kabine erwarten mochte, hatte sie durchgespielt. Keines ihrer Fantasiegebilde reichte vermutlich an die Realität heran. Dennoch musste sie es nun tun. Johnny war dort drin, das spürte sie. Und Eleonora spürte es auch. Die Blätter der Alraune, die Lorna fest im Arm hielt, leuchteten matt im Dämmerlicht des Korridors. Noch einmal hielt sie den Atem an und lauschte. Nichts war zu hören, außer dem panischen Schlagen ihres Herzens. Sie drückte Eleonora noch fester an sich, drehte den Knauf lautlos nach rechts und öffnete die Tür.
So, das war's erst einmal. Nächsten Sonntag hört ihr die Fortsetzung von Elmsfeuer. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfiehl uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf.